Hi und herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer. Wir werden heute zweistellig und feiern unsere 10. Folge, also unser erstes Mini-Jubiläum. Man muss dazu sagen, Stevie, eigentlich feiere eher ich das Jubiläum, denn du hast schon einige Male pausiert. Aber Stevie, was war denn bisher dein schönster Podcast-Moment in unserer bisheriger Zusammenarbeit?
Mein schönster, da gibt es natürlich einige, auch wenn ich nur bei 5 dabei war. aber ich muss wirklich sagen, mich hat, ich glaube, das war in der 7. Folge oder nach der 7. Folge, als ich dann die Wall of Happiness gesehen habe und da wirklich dann gesehen habe, dass außer, weil mir, den ich sowieso als Inventar mittlerweile betrachte und in meinem Bild dann auch echt einige dran waren. Und da hat man wirklich gesehen, es geht auf jeden Fall vorwärts. Und bei dir?
Ja, Stevie, mir gefiel natürlich der Moment in der Tinder-Folge sehr gut, als du durchgängig diese Handschellen getragen hast. Das sind ganz tolle Bilder, die ich noch im Kopf habe. Ab und zu träume ich auch nur davon.
Das war das Ziel.
Ja, so ein Jubiläum zeigt ja auch immer sehr gut vor Augen, wie essentiell es ist, langfristig gut zusammenarbeiten zu können. Dafür ist es natürlich auch extrem wichtig, dass man ein gutes System fährt und dass man gesund ist. Und in der heutigen Folge stehen diese beiden Faktoren, das Schulsystem und die Lehrergesundheit, auch auf dem Prüfstand. Wir schauen zunächst auf die Faktoren, die den Stress im Schulalltag ausmachen, und wir unterhalten uns über das Konzept der pausenfreundlichen Schule. Wir erörtern ebenfalls Möglichkeiten von Schulen, uns LehrerInnen zu entlasten bzw. mehr Regenerationsmöglichkeiten zu eröffnen, schauen aber auch auf die Frage, was kann ich eigentlich selbst tun, um fitter und mit mehr Energie durch das Schuljahr zu kommen. Da geben wir euch auch hoffentlich tolles Material mit an die Hand. Und für dieses Themengebiet haben wir heute einen richtigen Profi in unserem Podcast am Start. Wir begrüßen ganz herzlich Martina Schmidt vom Podcast Die kleine Pause. Hallo!
Ja, hallo und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass du hier bist.
Hallo? Hallo? Mit wem sprichst du da?
Da, schau mal, unser Gast sitzt heute ausnahmsweise mal dort am Bildschirm.
Oh. Ja, Martina, wir freuen uns natürlich sehr. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und erklärst kurz, worum es in deinem Podcast geht.
Ja, das mache ich gerne. In meinem Podcast, der heißt Die kleine Pause, geht es tatsächlich um das Thema Wohlbefinden im Schulalltag, Lehrergesundheit, Lehrkräftegesundheit. Und wer bin ich? Martina Schmidt. Du hast mich ja schon vorgestellt. Ich war 25 Jahre im Schulsystem unterwegs, bis tatsächlich dieses Jahr im Sommer. Habe da als Grundschullehrerin gearbeitet, habe in der Lehrkräftefortbildung gearbeitet, für die Bezirksregierung im Kompetenzteam als Moderatorin in der Lehrkräftefortbildung. Also du siehst, ich war in ganz, ganz vielen Bereichen des Schulsystems unterwegs. Und egal in welcher Funktion ich irgendwo hingekommen bin an Schulen, ich wurde immer begrüßt mit dem Satz, hier ist gerade Ausnahmezustand.
Oh, ja. Ja, das kennen wir.
Und das hat mich dazu gebracht, dass ich gedacht habe, Mensch, es kann doch nicht sein, da muss man doch was ändern können. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, ich bin inzwischen auch Resilienztrainerin. Ich habe den Podcast gestartet, um da Impulse weiterzugeben. Wie kann das gelingen, dass wir im Schulalltag gelassen, gesund und gut gelaunt bleiben? Das ist mein Anliegen. Ja, genau. Naja, und den Podcast habe ich halt erst so nebenberuflich laufen lassen, zusammen mit Coaching-Angebot, Workshops für Schulen. Und das Ganze ist dann im Laufe der Jahre so groß geworden, dass ich mich dieses Jahr dazu entschieden habe, ich mache das ab jetzt hauptberuflich.
Ja, wir haben übrigens auch häufiger schon deinen Podcast gehört, weil er auch ein großes Vorbild für uns ist. Und wir haben wirklich einige Folgen uns angehört, haben geguckt, wie baut man eine Folge auf. Wir sind wirklich bei so ganz kleinen Bausteinen angefangen und haben uns nach und nach so Sachen angeeignet von jedem Einzelnen. Und es war schon eine tolle Inspiration, dort reinzuhören. Vielen Dank.
Ja, danke dir. Das ist ja ein schöner Einstieg hier für mich. Super.
Ja, ich habe noch einen anderen Einstieg, auch noch einen thematischen. Ja. Und der passt so ein bisschen zu dem, was du gerade schon gesagt hast. Martina, ich habe nämlich ein Zitat von dir in der Zeitung gefunden. Und da hast du gesagt, Lehrerin sein, das ist so, als ob dir jemand 100 Bälle zuwirft und sagt, fang sie alle. Was hattest du eigentlich mit diesem Satz gemeint?
Also, ich finde, dieser Spruch beschreibt unseren Beruf so perfekt, weil es ist gar nicht so zu greifen. Du kannst gar nicht einen einzigen Faktor benennen, der da eigentlich den Stress macht. Also dieses, da wirft dir jemand 100 Bälle zu und sagt, fang sie alle. Das finde ich, das benennt ja, du bist als Lehrerin, als Lehrer wirklich für alles zuständig. Und das fängt an bei der ganz normalen Unterrichtsvorbereitung. Das geht weiter mit Differenzierung für alle möglichen Anforderungsbereiche. Es geht bis hin zum Kakaogeld einsammeln und Pflasterkleben. Ne? Wir sollen Profis sein in Kommunikation, wir sollen Streitschlichter sein und so weiter und so weiter. Und diese ganzen Aufgaben, die sind ja immer da. Ne? Und je nachdem, wie stark ich einen Anspruch an mich habe, das alles zu erfüllen, bin ich da gewaltig im Stress.
Stress im Schulalltag.
Ja, der Lehrerjob ist sehr anspruchsvoll und auch facettenreich, wie du gesagt hast. Du warst selbst ja auch viele Jahre Lehrerin, wie du gerade gesagt hast, und beschäftigst dich heute ja auch als Coach mit dem Berufsstress. Was verursacht denn den meisten Stress im Schulalltag? Kann man das irgendwie benennen oder ist das einfach nur die Zusammensetzung vieler Faktoren, wie du gerade gesagt hattest?
Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ich auch sehr lange überhaupt nicht kannte und so auf dem Schirm hatte, obwohl ich mittendrin war, genauso wie du es auch bist, ist das Thema Crowding. Wenn ihr schon mal in meinen Podcast reingehört habt, vielleicht habt ihr die Folge gehört zum Thema Crowding. Da bin ich drauf gekommen durch einen Psychologen, Dr. Michael Meergard, der das sehr schön beschreibt. Crowding kommt vom englischen Crowd und beschreibt eben, dass wir die ganze Zeit über in einer Menschenmenge uns aufhalten. Ne? Wir sind ständig in Interaktion mit anderen. Wir müssen entscheiden, organisieren, wir müssen reagieren. Und alles das, was wir entscheiden und besprechen, das sind auch immer wichtige Dinge. Das sind keine Kleinigkeiten. Ne? Mhm. Also dieses ständige gefordert werden ist das eine. Crowding meint aber zusätzlich auch noch eine sensorische Überstimulation, die den ganzen Vormittag über passiert. Durch Geräusche. Also ne, Lärmpegel in Schulen ist viel zu hoch. Also übersteigt wirklich das, was vom Arbeitsschutz empfohlen wird. Weiter geht's natürlich mit Gerüchen. Jeder, der in Schulen unterwegs ist, weiß, wie es manchmal in Schulen duften kann oder auch nicht. Ne? Und dann eben auch so diese räumliche Enge. Also wie oft gehst du über den Schulflur und wirst dann mal eben angerempelt von irgendwem. Du quetschst dich irgendwo durch. Das alles hat Auswirkungen auf unseren Körper. Führt zu einer sensorischen Überstimulation und verbraucht jede Menge körperliche und psychische Energie. Und das ist auch der Grund, warum wir oft mittags so platt sind, weil wir halt in Schulen kaum Möglichkeiten haben, uns dieser sensorischen Überstimulation irgendwie zu entziehen. Es gibt ja keine Rückzugsmöglichkeiten in den meisten Schulen. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt.
Wenn ich auch so auf meinen Schulalltag blicke, ich finde auch, dass der relativ oft auch so gespickt ist mit Dingen, die gar nicht so klar auf den ersten Blick benennbar sind. Das sind auch oft so Dinge, die nicht so greifbar sind, so negative Gedanken auch häufig, wo du sagst, ja, hoffentlich überlebe ich die Pause ohne große Konflikte oder was ist, wenn ich heute nur 2 statt 5 Klassenarbeiten korrigiert bekomme oder weiß nicht, was tue ich, wenn Axel aus der 9b heute wieder eskaliert? Und ich finde diese Gedanken, ganz egal, ob sich diese Sorgen später als komplett unnötig erweisen oder nicht, lösen in mir auch schon, bevor ich in die Schule fahre, schon einen riesigen Stress aus. Martina, welche Wirkung haben eigentlich so negative Gedanken auf unseren Stresspegel?
Ja, das ist natürlich, du beschreibst es ja schon sehr schön, ne, dass du dich da selber schon in so einen Stressmodus reinbringst. Und für unseren Körper ist es total egal, ob diese stressigen Situationen nur in unseren Gedanken passieren, ob wir die also vorwegnehmen oder ob wir gerade mittendrin im Stress sind. Der Körper macht dasselbe. Der produziert ordentlich Adrenalin, der macht dich kampf- oder fluchtbereit, der lässt dich erstarren. Und das alles ist natürlich nicht gut für deinen Körper. Das, ne, wissen wir alle. Die Weltgesundheitsorganisation sagt also wirklich, Stress ist im Moment das Gesundheitsrisiko Nummer eins. Mhm. Ne, und genau dieser gefühlte Stress, den du gerade beschreibst, also dieses Vorwegnehmen von, oh, was könnte da auf mich zukommen? Und da kommt noch was anderes dazu, was ich auch sehr wichtig finde. Mhm. Du bringst dich damit ja auch schon in eine ganz bestimmte Haltung und hast eine bestimmte Erwartungshaltung.
Ja.
Und diese Erwartungshaltung, die bestimmt deine Wahrnehmung ganz, ganz entscheidend. Also wenn du schon so reingehst und sagst, oh, hoffentlich jetzt nicht wieder die Unterrichtsstörung oder wieder so ein Tür- und Angelgespräch mit Kollege XY, mhm. dann werden dir vermutlich genau diese Sachen passieren. Du wirst die Unterrichtsstörungen sehen, weil eben deine Wahrnehmungsfilter genau darauf ausgerichtet sind. Du bist gar nicht mehr so offen, wie du gern sein möchtest, um alles zu sehen, auch das Schöne, was passiert. Ne? Mhm. Und das ist tatsächlich auch im Coaching ganz oft ein Thema, da wieder diese inneren Dialoge aufzubrechen und auch andere Erwartungshaltungen hinzubekommen langfristig.
Man muss doch auch vorbereitet sein auf den Schulalltag. Also ich gehe auch oft den Schulalltag auf dem Weg zur Arbeit durch. Und ich muss sagen, einige Situationen, ja, die kommen dann vielleicht schon so vor, wie du sagst, aber trotzdem, man muss doch auch so viel vorbereitet sein. Also ist das nicht eher ein Vorteil, wenn man alle Sachen durchgeht?
Du meinst, wenn du dich gegen die negativen Sachen schon mal gewappnet hast, dann kannst du dich besser verteidigen. Mhm. Also ich bin ja ein großer Embodiment-Fan, ne? Also wirklich den Körper entsprechend vorzubereiten, weil unsere körperliche Haltung bestimmt auch letzten Endes unsere mentale Haltung. Und das, was du machst, wenn du sagst, okay, ich bereite mich jetzt schon mal auf Kampf, auf Abwehr vor, dann verspannst du dich. Ist ja logisch, ne? Du lässt dein Visier runter, du fährst dein Schutzschild schon mal aus. Auf jeden Fall bist du auf Spannung. Ich bin eher dafür, locker in den Knien zu bleiben und entspannt zu sein. Und genauso wie so ein Tennisspieler, der immer gucken muss, wo kommt der nächste Ball? Ja, die Bälle kommen geflogen, ne? Mhm. Aber wenn ich locker dabei bleibe und sage, mal gucken, was mir jetzt heute passiert, habe ich eine bessere Chance, lösungsorientiert damit umzugehen.
Weil man das vielleicht auch dann schon mal mitgemacht hat. Aber gerade die jungen Lehrer, da finde ich das halt eher schwierig. Die versuchen ja wirklich dann natürlich irgendwie einen perfekten Tag hinzubekommen. Wir wissen, dass das nicht geht. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass man mit so einem negativen Mindset da reingeht. Aber man geht vorbereitet da rein. Mhm. Und ja, wie sich das bei dir gerade anhört, super. Aber ich glaube, dass das in der Praxis schwierig ist. Mhm. Wirklich auf alles irgendwie zu reagieren. Auch das löst ja dann Stress aus.
Nö, ich muss ja gar nicht alle Bälle annehmen, die mir zugespielt werden. Das, finde ich, gehört ja mit dazu. Auch zu sagen, also diese 100 Bälle, die mir hier zugeworfen werden, Leute, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich das schaffe, mit denen zu jonglieren, sondern das, finde ich, ist eine der größten Lernaufgaben. Wirklich erstmal einen Überblick zu haben und zu sagen, Moment mal, 100 Bälle geht gar nicht. Dann sich selbst dafür anzuerkennen, dass man es schafft, mit 2 oder 3 Bällen richtig gut zu jonglieren an einem Tag. Ne? Mhm. Das gehört nämlich auch dazu, sich selber immer wieder ja zu loben und zu schätzen für das, was man macht. Weil ihr wisst selber, wenn ihr das nicht macht, macht es auch kein anderer. Mhm. Ja, und dann, finde ich, gehört es auch dazu, eine große Portion Gelassenheit zu entwickeln und einfach zu sagen, ich sehe, dass hier ganz viele Bälle auf dem Boden liegen bleiben. Aber das schaffe ich auch nicht alles. Das ist in Ordnung.
Ja, ich merke das auch immer wieder bei meiner Arbeitsweise. Also wenn ich meine Woche mal so reflektiere, fällt mir persönlich immer wieder auf, dass ich bewusst auch Dinge tue, die sehr irrational und vielleicht auch in der Außenbetrachtung dämlich sind. Ich meine, wie oft übernimmt man Zusatzaufgaben, obwohl der Terminkalender schon voll ist? Und wie oft sitzt man bis spät in die Nacht noch am Schreibtisch, obwohl man eigentlich mega müde ist? Also wieso tue ich und laut Erfahrung auch viele andere Kollegen eigentlich, Martina, so oft Dinge, die eigentlich nicht gut für einen sind?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Also das gilt ja für ganz viele Dinge, mit denen wir unserer Gesundheit schaden. Mhm. Ganz, ganz oft ist es einfach so, das merke ich halt immer, wenn ich dann mit Lehrkräften so im 1:1-Coaching arbeite, dass da ganz oft so dieser Moment fehlt, wo Menschen für sich überlegt haben, was ist mir wichtig an diesem Job? welche Ansprüche habe ich eigentlich an mich? Für welche Werte stehe ich? Mhm. Und das sind natürlich ganz große Themen, ne? Und da trete ich auch nochmal einen ganz großen Schritt zurück von dem kleinen Schulalltag, ne? Was ich da so alles jeden Tag im Kleinen mache. Da verschaffe ich mir wirklich einen großen Überblick. Und wenn ich den habe und weiß dann auf einmal, Moment, was ist mir denn jetzt wichtig? Zum Beispiel an der Unterrichtsvorbereitung. Ist mir das wichtig, dass die Kinder jetzt ein super duper Arbeitsblatt kriegen? Oder ist mir eher wichtig, dass ich gut in Beziehung gehen kann? Mhm. Ne? Dann kann ich zum Beispiel schon mal Abstriche machen bei der Unterrichtsvorbereitung. Das sind so Dinge, die tatsächlich weiterhelfen. Wenn ich mich aber immer wieder in so ein Hamsterrad reinbegebe und einfach nur sehe, heute sind auf meiner To-Do-Liste die und die Dinge, die muss ich auf jeden Fall abarbeiten. Und ich habe nicht einmal den Moment, wo ich zurücktrete und mich selber auch mal angucke und frage, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das so? Ja? Dann ist das langfristig schwierig mit den 100 Bällen.
Ja, ich glaube, bei mir ist es auch so, dass es zum Beispiel beim Fach Darstellen und Gestalten daran liegt, dass ich da einen sehr hohen auch Perfektionismus an den Tag lege und für mich sage, Simon, du musst das gut machen, das ist ein Fach, was du gerne machst, du möchtest, dass die Schüler wirklich was mitnehmen, und ich glaube, das ist dann so eine innere Einstellung, die einen immer wieder dazu zieht. Das habe ich ja jetzt gar nicht unbedingt in jedem Fach. Ich glaube, ich kann im Fach Deutsch auch mal gerne damit zufrieden sein, wenn die Schüler ja trotzdem was mitnehmen, aber wenn ich trotzdem relativ nah am Buch arbeite, aber im Fach DG zum Beispiel, es gibt ja, Kollege hat ja vielleicht andere Fächer, die einem sehr am Herzen liegen, und da ist vielleicht auch, ja, wie gesagt, dieser Wunsch da, das äußerst perfekt machen zu wollen, und dann setzt man sich dann, glaube ich, auch einfach mal bis 10, 11 Uhr an den Schreibtisch. Ich glaube, das könnte auch so ein Punkt sein, dieser Perfektionismusantrieb.
Ja, auf jeden Fall. Und der findet sich gerade unter Lehrkräften ganz besonders oft, dieser innere Antreiber Perfektionismus, ne? Mhm. Mach's perfekt. Viele haben auch noch zusätzlich mach schnell, ne? Beeil dich oder mach's allen recht, ne? Also ganz, ganz oft finden wir eben in Lehrerkreisen genau solche Antreiber. Und ich sagte ja, ich habe lange in der Lehrkräfteausbildung gearbeitet, 10 Jahre lang. Und da war immer so einer meiner beliebtesten Sprüche, die ich zum Thema Unterrichtsvorbereitung gesagt habe: Es reicht, wenn man die Dinge so gut wie nötig macht, statt so gut wie möglich. Und da zählt für mich immer so, was kommt bei den Endabnehmern an? Also im Zweifelsfall bei meinen Schülerinnen und Schülern. Ne? Haben die was davon, wenn ich das auch noch 150%ig vorbereitet habe? Oder reicht es nicht auch manchmal 75%ig? Und merken die den Unterschied? Und deshalb einfach so gut wie nötig, dass die Stunde durchläuft, dass ich das Gefühl habe, ja, ich habe da ordentlich abgeliefert, aber ich habe mich auch nicht kaputt gemacht.
Ja, das ist aber wahrscheinlich ein Erfahrungswert. Also das muss man wahrscheinlich erstmal durchgemacht haben, ein paar Jahre oder ein paar Unterrichtsstunden.
Auf jeden Fall. Und ich denke auch, und da sind wir auch bei der Ausbildung, ich finde die Ausbildung so, so wichtig. Also ich finde, es braucht auch Ausbilderinnen und Ausbilder, die genau solche Leitgedanken weitergeben und solche Sätze pflanzen in die Köpfe der Referendarinnen und Referendare. Das finde ich unheimlich wichtig. Also Persönlichkeitsentwicklung ist so ein wichtiges Thema, ne? Werte habe ich gerade schon angesprochen. Also Wertearbeit, sich darauf zu besinnen, warum habe ich diesen Beruf gewählt? Ne? Was verfolge ich damit für Ziele? Was möchte ich verändern bei Kindern und Jugendlichen? Mhm. Wie möchte ich die gerne prägen? Also wenn ich auch an solchen Dingen gearbeitet habe, im Rahmen der Lehrkräfteausbildung, dann bin ich da schon ganz anders aufgestellt.
Martina, ja. Wenn man von Gesundheit spricht, geht es auch häufig um das Thema Energie, um Spritzigkeit, Elan, Motivation, alles Eigenschaften, die wir uns früher auch von unseren Lieblingslehrern gewünscht hätten. Und umso mehr freuen wir Lehrer, wie die Schüler halt auch, wenn endlich Wochenende ist und wir neue Energie tanken können. Aber ich sehe halt auch zunehmend immer mehr Kollegen um mich herum, und ich verurteile das jetzt auch nicht, dass die Kollegen sich so von Wochenende zu Wochenende hangeln und schon am ersten Schultag die Tage bis zu den nächsten Ferien zählen und die Motivation oft darin besteht, die Wochentage zu überleben, um das kommende Wochenende zu genießen. Ist das nicht traurig?
Traurig sowieso. Vor allem ist es aber auch extrem ungesund. Mhm. Also ich habe ja schon gesagt, mein Motto ist ja gelassen, gesund und gut gelaunt im Schulalltag, ne? Und das, was du gerade beschreibst, das fehlt mir da. Ja, viele meinen tatsächlich, man kann sich so seine Erholung aufsparen bis zum Wochenende, bis zu den Ferien, bis irgendwann mal, bis dann Zeit ist. Das macht unser Körper aber gar nicht mit. Und du hast mich ja vorhin gefragt, so was sind so die größten Belastungen im Schulalltag? Ein ganz, ganz großer Belastungsfaktor sind tatsächlich die fehlenden Pausen. Mhm. Über 80% der Lehrkräfte geben das tatsächlich an, dass sie sich stark belastet dadurch fühlen, dass sie sich morgens in der Schule nicht erholen können in den Pausen. Mhm. Und das ist was, was an uns zehrt. Also körperlich, aber eben auch emotional, mental, logischerweise. Das ist überhaupt keine Kleinigkeit, denn das, was wir zwischen den Pausen machen, unsere Unterrichtsstunden, sind ja nun auch schon gewaltig anstrengend, ne? Mhm. Da gibt's interessante Forschung, die wirklich sagt, also in einer Unterrichtsstunde, kannst du ja mal schätzen, was schätzt du denn in einer Unterrichtsstunde, wie viele Entscheidungen du da triffst?
Oh, ja, bestimmt eine dreistellige Zahl, würde ich mal tippen.
Das stimmt, das bist du schon ganz gut. Ja, es sind 200.
Ah, in der Tat, okay.
Keine Ahnung, wer sowas zählt. 200 Entscheidungen, davon 15 Konfliktentscheidungen. Das andere ist wahrscheinlich so Pillepalle wie, teile ich jetzt die Arbeitsblätter aus oder 5 Minuten später, wie auch immer. Aber du bist ja immer derjenige, der die Fäden in der Hand hält, ne? Mhm. Das heißt also, da bist du schon extrem gefordert. Und ja, dann zwischen den Unterrichtsstunden denkst du, dann hast du eine Pause. Aber in den Pausen, auch das haben Untersuchungen gezeigt, da steigt die Pulsfrequenz von Lehrkräften nochmal an. Und das finde ich schon echt bedenklich.
Mhm. Gibt es da auch, gibt es da auch Untersuchungen, warum die ansteigt? Also warum der Puls ansteigt?
Ja, ich habe das untersucht. Es ist schön, dass du fragst. Das ist schön, dass du fragst, ja. Ich habe tatsächlich eine Umfrage unter inzwischen fast 600 Lehrkräften durchgeführt und habe die einfach mal gefragt, in den Schulpausen, was macht ihr denn da am häufigsten? Und ihr dürft mal gerne raten. Was glaubt ihr? Was ist auf Platz 1?
Also ich habe heute bei Eltern angerufen in der Pause.
Mhm. Das wäre auf Platz 11. Elterngespräche.
Okay. Mhm. Na gut, das ist ja relativ oft so, dass man erstmal den Unterricht ein bisschen nach hinten zieht, weil Schüler nach vorne kommen und dass man noch Gespräche mit Schülern führt. Deswegen würde ich Schülergespräche relativ weit vorne erstmal sehen. Oder dass man auch Konflikte lösen muss, die sich in der Stunde oder in den anderen Stunden davor oder von dem Tag davor noch angebahnt haben.
Ach guck, das hätte ich jetzt zum Beispiel noch, obwohl das nicht mehr in der Stunde gewesen ist, hätte ich aber noch in die Stunde reingezählt. Aber ja, auch das habe ich heute noch gemacht.
Ja, also tatsächlich, Gespräche mit Schülerinnen und Schülern ist auf Platz 2.
Oh, ich habe heute eine hohe Treffsicherheit.
Ja, sehr gut, sehr gut. Auf Platz 1 ist Aufsicht führen.
Habe ich auch heute gemacht, das ist ja abgefahren. Ja, okay.
Die gibt es ja auch noch.
Die gibt es ja auch noch, genau. Und dann eben gefolgt von so organisatorischen Sachen wie Kopieren, Raumwechsel, dann eine Dienstbesprechung. Ne? Mhm. Essen und Trinken und WC kommen zum Glück auch noch relativ weit vorne vor, aber entspannen, und das finde ich total schlimm, entspannen ist auf Platz 10.
Oh.
Ja, das ist echt erschreckend. Mhm. Und wenn man dann mal so Lehrkräfte befragt, so wie spürt ihr das denn körperlich, habe ich dann nämlich auch gefragt. Und dann kommen eben solche Dinge wie natürlich Herzklopfen, ich merke Verspannung, ich merke aber auch Erschöpfung, Kopfschmerzen, Schwindel, dann auch solche mentalen Dinge wie ich bin total gereizt, ich merke, ich bin angespannt, ich habe innere Unruhe, ich kann mich ganz schlecht konzentrieren und so weiter und so weiter. Mhm. Also so gehen viele Kolleginnen und Kollegen durch ihren Schultag. Und dann also zu sagen, ich brauche keine Pause vormittags in der Schule, ich acker da irgendwie so durch, ich ruhe mich dann mal am Wochenende aus, könnt ihr euch vorstellen, dass der Körper das nicht lange Zeit mitmacht.
Mhm. Martina, so ein Schuljahr ist ja, wenn man im Arbeitsrhythmus erstmal drin ist, auch immer relativ schnell vorbei. Was ist eigentlich, wenn ich diese Stressfaktoren, über die wir jetzt zu Beginn die ganze Zeit gesprochen haben, erstmal so 2-3 Jahre schleifen lasse? Ich sehe auch, dass es sonst irgendwie klappt, auch wenn ich nicht mega damit zufrieden bin. Ist das okay so oder treten Langzeitfolgen auf? Was kann denn da im schlimmsten Fall passieren?
Also ich möchte da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so den Teufel an die Wand malen und sagen so, oh, was kann im schlimmsten Fall passieren? Das es ist ja auch sehr individuell, ne? Mhm. Der eine merkt vielleicht, dass er irgendwie Magenprobleme bekommt, der andere kann vielleicht nicht gut schlafen. Ich persönlich habe zum Beispiel einen Burnout erlebt durch die Art und Weise, wie ich die ersten 10 Jahre durch mein Lehrerinnenleben gegangen bin. Das kann sehr unterschiedlich sein. Ne? Mhm. Letzten Endes gibt es auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die eine unheimliche Resilienz haben, ne? Die es wirklich schaffen, die positiven Dinge zu sehen, diese ganzen Anforderungen und auch Stressbelastungen ganz gut abzupuffern.
Schutzfaktoren. Was hilft uns gegen den Stress?
Martina, wir erfahren in deinem Podcast auch etwas über die sogenannten 3 Bausteine. Kannst du uns erleuchten? Was ist damit gemeint?
Ja, ich erleuchte euch jetzt mal. Also im Laufe meiner Arbeit mit Lehrkräften und auch mit Schulteams hat sich so herauskristallisiert, für Wohlbefinden im Schulalltag sind 3 Bausteine wesentlich. Dazu gibt es übrigens auch einen Selbstcheck, den du auf meiner Website machen kannst, um dich da mal selber unter die Lupe zu nehmen oder deinen Schulalltag unter die Lupe zu nehmen, wie du da aufgestellt bist.
Oh.
Und diese 3 Bausteine sind einmal die aktive Selbstfürsorge, dann klare Selbstorganisation und entspanntes Unterrichten. Mhm. Und ich nenne einfach mal so ein paar Fragen, die dir auch in diesem Selbstcheck genannt werden, wo du dich dann einsortieren kannst, dass ihr mal einen Eindruck davon bekommt. Also Selbstfürsorge, zum Beispiel sowas wie, ja auch in stressigen Phasen ernähre ich mich gut und trinke ausreichend. Mhm. Ja, da kannst du mal gucken, mhm, wie weit stimmst du dem Ganzen zu auf einer Skala von 0 bis 10.
Sehr weit unten.
Ja, oder auch Selbstfürsorge, ich bitte andere um Hilfe.
Mhm.
Auch ein wichtiger Punkt. Dann, ich kann nach der Arbeit gut abschalten.
Mhm.
Also in jedem einzelnen Baustein gibt es, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich glaube 12 Punkte, wo du dich mal einschätzen kannst, 12 Aussagen, um mal zu sehen, wie funktioniert denn das bei mir? Das war jetzt mal aktive Selbstfürsorge, ein paar Beispiele. Klare Selbstorganisation, was ist damit gemeint? Sowas wie, ich kann meine Arbeit gut bewältigen.
Mhm.
Und da sind wir so wieder bei den 100 Bällen. Ne? Setze ich mir realistische Ziele? Denke ich, ich muss alles schaffen? Dann, wie sieht's aus? Ich habe funktionierende Routinen für meine Unterrichtsplanung. Hat sich da was eingespielt oder muss ich jedes Mal von neuem überlegen, wie ich das eigentlich mache? Ne? Dann Thema Erreichbarkeit. Ne? Erreichbarkeit nach der Schule.
Absolut,
da habe ich da klare Absprachen mit Eltern, mit dem Kollegium, bis wann ich erreichbar bin, beziehungsweise auf Mails antworte und ähnliches. Das wären so 3 Fragen, die zu dem Baustein gehören. Und entspanntes Unterrichten. In meinem Unterricht habe ich Strukturen, die mir Sicherheit geben.
Mhm.
Stelle ich immer wieder fest, dass es auch Lehrkräfte gibt, die das eben nicht haben. Und es kann unheimlich hilfreich sein. Dann, wie sieht's aus mit der Beziehung zu Schülerinnen und Schülern? Wie gefestigt ist die? Ne? Wie weit habe ich da Nähe und Distanz, sodass es für mich passt? Und dann entspanntes Unterrichten. Ich sagte ja gerade schon, dieser systemische Blick ist auch immer so wichtig. Ne? Gibt's funktionierende Absprachen, an die man sich hält? Wie ist es mit der Schulleitung? Würde ich die überhaupt auch mein Engagement? Das gehört dazu, wenn ich entspannt unterrichten möchte, dass ich mich da wohlfühle und sage, da sieht jemand, wie ich mich hier engagiere. Das sind nur so ein paar Beispiele.
Ja, Steven, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber mir ist gerade so irgendwie so durch den Kopf gegangen. Das waren zwar relativ simple Fragen auf den ersten Blick, aber man hat sich trotzdem so ein bisschen gedacht, ja krass, wann nimmst du dir denn mal die Zeit, über solche simplen, einfachen Fragen nachzudenken? Und man ist dann trotzdem nachher teilweise erschüttert über manche Antworten, wenn man sich diese
absolut
Fragen dann mal wirklich
ernsthaft
stellt.
Ich bin es gerade auch durchgegangen und da waren wirklich, also meine Kurzantworten waren wirklich erschreckend. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt gerade Burnout gefährdet bin, aber vielleicht, wenn es lange so weitergeht, könnte das schon sein. Also ich werde diesen Test auf jeden Fall auf deiner Homepage auch machen.
Mhm. Ja, testet euch einfach mal. Und letzten Endes geht es ja auch gar nicht darum, gleich zu sehen, so, oh weia, ich rutsche jetzt in den Burnout, sondern einfach frühzeitig zu merken, wo sind denn Stellschrauben, an denen ich drehen kann, damit ich mich ein bisschen wohler fühle in meinem Schulalltag. Und das sind tatsächlich manchmal echt nur Kleinigkeiten, die da eine große Wirkung haben können. Und das finde ich immer wieder so schön. Es braucht gar nicht immer die Riesenveränderungen, aber es überhaupt sich erstmal bewusst zu machen und nicht nur dieses diffuse Gefühl zu haben, boah, es ist alles so anstrengend, oh, ich schaffe das alles nicht, ich bin ständig so erschöpft, ne? So wie ihr es ja gerade auch teilweise beschrieben habt. Woher kommt dieses Gefühl? Und wo setze ich an am besten, wenn ich etwas ändern möchte? Da kann also dieser Selbstcheck, denke ich, schon ganz gut Licht ins Dunkel bringen, ja.
Also der gibt dir bei der Auswertung auch mögliche Handlungsspielräume dann auf oder einfache Umsetzungsmöglichkeiten, wie man darauf jetzt reagieren kann. Sehe ich das richtig?
Genau, es ist so gestaltet, dass du diesen Selbstcheck machst und dann bekommst du hinterher von mir eine E-Mail-Serie, wo du zu jedem einzelnen Baustein jeweils 2 Tipps bekommst, wo du ansetzen kannst. Also das Ganze auch so in kleinen Häppchen, weil ich denke, ne, auch da wieder die Nachhaltigkeit, dann lieber so Schritt für Schritt noch ein Tipp und noch ein Tipp, sodass du echt gucken kannst, wie komme ich da in die Umsetzung. Weil sonst sind wir wieder an dem Punkt, wir wissen eigentlich, was uns gut tut, aber wir tun es nicht. Also in kleinen Schritten. Kleine Pause, kleine Schritte.
Also bei mir im Themenraum sitzt zum Beispiel einer von den Vertretungsplan-Kollegen und ständig klingelt sein Handy, ja, mit einer neuen Krankmeldung. Wir sind jetzt auch so ungefähr 80 Kollegen, wahrscheinlich sogar drüber. Und obwohl sein Handy ständig klingelt mit einer neuen E-Mail, fällt mir auf, dass viele Kollegen sich trotzdem mit Schnupfen, Husten, Kopfschmerzen etc. durch den Schulalltag schleppen. Oft heißt es, und ich muss sagen, das kenne ich von mir auch, ich kann ja nicht fehlen, bald ist die nächste Klausur oder der Unterricht muss ja weitergehen, weil ja, dieses Jahr ist wieder ein kurzes Jahr und das führt dann oft so weit, dass die Kollegen mehr oder weniger umkippen und dann wirklich 2 oder mehr Wochen lang fehlen. Also das habe ich auf jeden Fall auch schon einige Male miterlebt. Diese Kollegen müssen natürlich dann auch vertreten werden und das ist natürlich dann auch mehr Arbeit für uns. So dass wir dann, oder beziehungsweise wenn ich jetzt zu den Leuten gehöre, die vertreten müssen, diese Leute natürlich vertreten und dann auf dem Zahnfleisch gehen. Da hat sich mir schon oft die Frage gestellt, bin ich jetzt als Lehrkraft selber daran schuld oder trägt das System Schule da auch eine Mitschuld?
Woran bist du als Lehrkraft schuld? Was meinst du damit?
Dass ich vielleicht so lange mich durch die Schule schleppe, weil ich möchte, dass der Unterricht natürlich läuft, bis ich umfalle und dann halt 3 Wochen weg bin und dass wir dann in diesen Teufelskreis kommen, dass dann ein anderer Kollege mich vertreten muss und dann auch wieder mehr Arbeit leisten muss.
Also Schuld sein finde ich ja immer ein ganz, ganz schwieriges Wort. Ne? Also ich finde, da kommt nochmal ganz prima unser Thema innere Antreiber von vorhin raus, nämlich der innere Antreiber, der dich dazu bringt, dass du dann trotzdem hingehst, obwohl du krank bist. Das ist ja dieser Antreiber, mach's allen recht.
Ja, das höre ich ganz oft bei Kollegen.
Ja, und natürlich habe ich auch gemacht, ne? Und ja, wer kennt es nicht? Da kommen ja viele Dinge zusammen. Du willst natürlich deinen Unterricht machen. Du weißt genau, es ist schwierig, vertreten zu werden. Es ist für die Schülerinnen und Schüler schwierig. Es ist für die Kolleginnen und Kollegen schwierig, die dich vertreten. Es ist Mist, wenn du vertreten werden musst, ne? Es macht allen anderen Stress. So. Klar, das ist total schwierig. Und andererseits merkst du eben auch, es geht dir nicht gut. Also da jetzt zu sagen, die Schule ist daran schuld, ja, letzten Endes haben wir ja gar keinen Plan B. Es gibt eben nicht diese Vertretungsreserve. Als ich angefangen habe, vor 25 Jahren, ich war so eine Feuerwehrlehrkraft. Also ich bin wirklich dann so im Notfall, ne? Wenn du jetzt krank gewesen wärst, dann wäre ich vielleicht angerufen worden, hier fehlt ein Lehrer, kannst du mal einspringen.
Ach so, dann direkt an eine andere Schule.
Dann bist ich hatte gar keine feste Schule. Ich habe morgens mit meinem Vertretungsköfferchen zu Hause gesessen und habe gewartet, dass das Telefon klingelte und dann bin ich losgefahren. Wohin auch immer. Also sowas gab es mal, ne? Als es noch zu viele Lehrkräfte gab vor 25 Jahren. Also das Interessante finde ich immer, das ist jetzt eine Frage an dich, habt ihr über dieses Thema schon mal in irgendeiner Konferenz gesprochen?
Nee. Simon, korrigier mich da, aber ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Nee. Du bist jetzt schon 1-2 Jahre länger an der Schule, aber seitdem ich da bin, haben wir noch nicht drüber geredet. Was glaubst du denn, was passiert wäre, wenn wir dort drüber gesprochen hätten? Könnte die Schule denn etwas dagegen tun? Also die einzelne spezielle Schule.
Also ich finde, es geht ja vor allem da um eine Frage der Haltung. Organisatorisch lässt sich da kaum was dran machen. Menschen werden krank, sie müssen irgendwie vertreten werden und es ist immer umständlich, den Vertretungsunterricht zu regeln. Aber was du angesprochen hast, ist ja, Kollegen, Kolleginnen schleppen sich in die Schule, weil sie ein schlechtes Gewissen haben zu fehlen. Und genau dieses schlechte Gewissen könnte man zum Thema machen und wirklich mal sagen, ich traue mich ja gar nicht zu fehlen, weil ich habe das Gefühl, ihr leidet dann alle darunter. Ihr seid alle genervt, wenn ihr mich vertreten müsst. Und wenn man das mal bespricht, das erlebe ich zum Beispiel in Fortbildungen, wenn ich Schulen begleite, dann holen wir das auch wirklich mal hervor und dann wird drüber gesprochen. So ist das für mich. Ja, für mich ist es genauso. Ja, komm, ab jetzt, wenn einer krank ist, die Person kann zu Hause bleiben. Uns ist es allen doch lieber, du ruhst dich 3 Tage aus, als dass du 3 Tage mit Schnupfen und Husten hier in der Schule rumrennst, erstmal uns alle noch ansteckst und dann anschließend noch 2 Wochen ausfällst, weil du es verschleppt hast. Ja. Also da wirklich mal drüber sprechen, das nimmt schon eine ganze Menge von diesem Druck.
Pausenfreundliche Schule.
Also ich finde gerade auch das Thema, du hattest es ja gerade schon angesprochen, das Thema Entspannung auch wirklich, ja, ich sehe da auch einen sehr kritischen Punkt. Ich gehe jetzt mal auf das Thema Ferien ein und das ist ja schon generell ein Thema, was außerhalb der Lehrergesellschaft sehr kritisch wahrgenommen wird. Ich würde die Dauer aber gar nicht diskutieren wollen. Aber ich merke trotzdem zunehmend, dass wenn ich beispielsweise jetzt mal die kommenden Herbstferien betrachte, dass ich am Anfang der Ferien wirklich oft mal 3 bis 4 Tage krankheitsbedingt ausfalle und danach noch die typischen Lehreraufgaben anfallen. Das bedeutet für mich, dass dieser Erholungsprozess, den man sich in den Ferien eigentlich mal wünscht, dass der kaum eintreten kann. Martina, reichen eigentlich die Ferien und die Wochenenden aus, um seinen Energietank immer wieder zu füllen?
Nö, merkst du ja selber, ne? Also ich bin wirklich ein großer Fan von kleinen Pausen. Deshalb heißt ja auch mein Podcast und mein ganzes Angebot so. Also es ist für unseren Körper und auch für unseren Geist wirklich das Allerbeste, wenn wir uns regelmäßig kleine Pausen gönnen. Und interessanterweise reichen kleine Pausen. Also es reichen zwischendurch Minipausen von 3 bis 5 Minuten oder Mikropausen nennt man die auch, um den Körper immer wieder aus diesem hohen Anspannungslevel rauszubringen in die Entspannung. Und da merkst du dann eben auch langfristig, dass du entspannter und gelassener bist und eben nicht, wie du gerade gesagt hast, dann solche wirklich tiefen Täler hast, wo du einfach denkst, jetzt geht erstmal gar nichts mehr, jetzt bin ich erstmal völlig fertig. Das ist eben was, was ich auch in meinen Workshops und Coachings weitergebe, durch Embodiment-Techniken zum Beispiel, wo man ruckzuck dann eben neue Energie tanken kann, umschalten kann zwischen verschiedenen Situationen, was wir ja auch ständig müssen. Ne? Kommst aus der einen Klasse raus, hast da irgendwie Stress gehabt, willst in die nächste Klasse reingehen und möchtest da gerne ganz offen reingehen und ganz unbelastet. Ne? Da ist ja alles in Ordnung. Also musst du ja auch wirklich Techniken kennen, um zu sagen, boah, ich lass jetzt mal hier den ganzen Stress hinter mir. Und das geht wunderbar mit solchen Techniken.
Ja, ich merke das auch immer wieder, dass ich fühle mich dabei auch immer so alt, aber es gibt mittlerweile wirklich mehr Tage innerhalb der Woche, Stevie, wo ich mich hinlegen muss, um kurz ein Nickerchen zu halten. Du hast mich gerade ja auch beim Schlafen gestört, weil ich es gar nicht mehr anders schaffe. Stevie, wie sieht das bei dir aus? Bist du auch ein Fan vom Powernapping oder wie sieht das bei dir aus?
Absolut. Allerdings habe ich ein 2-jähriges Kind, deswegen ist es relativ schwierig. Am Wochenende allerdings zum Mittagsschlaf lege ich mich immer daneben. Also das hilft mir auf jeden Fall. Dann komme ich, ja, ich muss wirklich sagen, einen Tag am Wochenende nehme ich mir für die Schule und dann gehe ich vom Schreibtisch weg, mache den Mittagsschlaf und dann gehe ich wieder an den Schreibtisch. Natürlich keine 10 Stunden, aber 3-4 Stunden sitze ich da auch wieder am Schreibtisch. Trotzdem, der Powernap hilft.
Ja, ich bin ein Riesenfan vom Nickerchen. Also wenn es irgendwie geht, mache ich das jeden Tag. Und als unsere Kinder klein waren, habe ich gleichzeitig mit denen geschlafen. Also das kann ich nur empfehlen.
Ja, ich fühle mich da immer so alt bei. Vielleicht denke ich da mal so an meinen Papa, der das früher gemacht hat. Aber ich meine, ich bin vielleicht auch in dem Alter, wie früher mein Papa war.
Aber das ist auch so ein Problem. Also in der Lehrkräfteausbildung, wenn ich dann über Thema Pausen gesprochen habe, dann haben die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter auch ganz oft gesagt, ach, das brauche ich nicht. Nein. Ne? Und das ist so ein Trugschluss. Also dein Körper dankt es dir.
Ja, ich merke es selber.
Ja, ich habe ja die Vision von der pausenfreundlichen Schule. Vielleicht habt ihr das ja auch schon so ein bisschen verfolgt und bin da immer auf der Suche nach Best-Practice-Beispielen. Und Ja, es gibt schon einige Schulen, die sich da inzwischen auf den Weg machen. Da gibt es Ruheräume, da gibt es dann auch Stundenpläne, die wirklich so gestaltet sind, dass man Zeit findet für erholsame Pausen. Da gibt es auch Regelungen wie zum Beispiel Pausenbuddies. Also das heißt, Kolleginnen und Kollegen passen aufeinander auf, dass da auch ordentlich Pause gemacht wird und nicht einer zwischendurch mal eben zum Kopierer rennt und ähnliches.
Wow.
Es gibt Lehrerzimmer, da steht dann zum Beispiel ein Tisch. An diesem Tisch wird nicht über Schulthemen gesprochen. Wenn du dich an den Tisch setzt, dann zeigst du allen anderen, Leute, ich möchte jetzt bitte nur Smalltalk machen. Es gibt schöne Sachen. Und
das
auch teilweise,
ist wirklich gut, ja.
Ja, und es gibt auch teilweise ganz, ganz einfache Lösungen, die jetzt nicht richtig viel Geld kosten. Aber es muss drüber gesprochen werden. Und es geht wieder um Haltung. Ne? Es geht wieder darum, dass irgendjemand sagt, oh, ich möchte hier einfach mal in Ruhe sitzen und mein Butterbrot essen. Ohne dass ihr mich jetzt schief anguckt, weil ihr alle was zu tun habt. Ich möchte einfach nur hier sitzen. Denke ich gerade an Loriot. Ich möchte einfach nur hier sitzen.
Ja, ich denke so gerade oft an diesen Faktor der Effektivität, der vielleicht unserer Gesellschaft generell bei sowas so im Wege steht, weil man immer so denkt, wir müssen produzieren, wir müssen vorankommen, wir müssen die Jugendlichen nach vorne bringen und dass dann diese Momente, die vielleicht in mancherlei Augen so eher dazu führen, dass das einen Rückschritt vielleicht darstellt. Ich glaube, das blockiert unsere Gesellschaft auch und vielleicht auch unsere Schullandschaft. Was denkst du darüber?
Ja, ganz bestimmt. Also wir sind in der Leistungsgesellschaft und Zeit muss effektiv genutzt werden. Und einfach nur zu sitzen und sich auszuruhen, sich zu entspannen, ne, das ist ja, das hat ja erstmal keinen Mehrwert von außen betrachtet. Also diesen Wert der Pausen, der Entspannung zu sehen, da ist noch viel Luft nach oben, auf jeden Fall. Was aber auch noch ganz, ganz wichtig ist, so ein Lehrerzimmer könnte auch mal Schülerinnen- und schülerfreie Zone sein. In Grundschulen ist das nämlich überhaupt nicht der Fall. Also da ist es wirklich ganz, ganz oft so, dass alle Nase lang irgendwer an die Tür klopft und dann ist das und dann ist das und dann ist es auch im Lehrerzimmer unter Umständen noch sehr laut. Also das ist zum Beispiel so ein ganz wichtiger Punkt. Kleiner Tipp dazu, da gibt es dann eben Schulen, die überlegen sich dann in Workshops, dass sie einfach einen Briefkasten vors Lehrerzimmer hängen und den Schülern sagen, hier, wenn irgendwas ist, was weiß ich, Entschuldigungszettel oder vergessene Hausaufgaben noch eben, schmeißt erstmal alles da rein, ihr müsst nicht jedes Mal anklopfen. Ne? Oder ich hatte meine Schule, die sagten, ja, bei uns müssen die Schülerinnen und Schüler reinkommen. Die hatten dann so ein Erste-Hilfe-Team. Und immer wenn die Kühlpacks holen mussten, dann mussten die ins Lehrerzimmer, weil da der Kühlschrank stand. Und dann sind die halt in dem Workshop mit mir drauf gekommen, eigentlich doof, wir könnten ja auch den Kühlschrank einfach vors Lehrerzimmer stellen. Dann müssen die nicht immer ins Lehrerzimmer rein.
Ich merke das so. Aber gerade auch. Ich habe gerade die Fünfer, die sind ja noch relativ nah dran an der Grundschule. Und ich merke, dass die Pausen wirklich ja, häufiger von denen eingenommen werden. Natürlich nie bösartig und man ist auch nie böse, aber es sind trotzdem schon, ja, oft Momente, wo Schüler mal anklopfen und wegen einem kleinen Pflaster fragen oder ob sie mal eben was rausholen dürfen aus dem Klassenraum. So ganz kleine Sachen, die eigentlich auch warten könnten oder mit ein bisschen mehr Organisation der Schüler auch anders gelöst werden könnten. Aber ich merke das schon, da hast du schon recht. Das kann ich mir vorstellen, dass dies in der Grundschule noch extremer ist.
Auf jeden Fall, ja. Und dann ist es eben Thema Raum. Ne? Also ich habe Lehrkräfte gefragt, was wünscht ihr euch für eine pausenfreundliche Schule? Und da ist im Grunde, Zeit ist ganz wichtig, der Raum ist ganz wichtig und die Haltung. Also da möchte ich auch gleich noch eben was zu sagen. Aber Raum kann man sich vorstellen. Also wir haben ja gerade schon gehört, so ein Entspannungsraum ist natürlich ein Träumchen, wenn ich sowas habe. Und haben auch einige Schulen, aber auch da kann man ja ganz einfach anfangen, dass es einfach ein Raum ist, der vielleicht ungenutzt ist, ne, wo gerade eben nichts anderes stattfindet, dass man sagt, meinetwegen stellen wir uns da ein paar Gartenliegen rein, wo man sich mal hinlegen kann, ein paar Decken dazu, vielleicht einfach irgendwie eine Bluetooth-Box, wo man schöne Musik abspielen kann und muss ja gar nicht viel sein, aber dass man einfach weiß, hier haben wir mal eine Rückzugsmöglichkeit, Faktor Crowding, um das mal so ein bisschen abzumildern. Ne? Und dann das A und O ist auch hier wieder die Haltung. Also es geht wirklich darum, den Wert von Pausen zu kennen und eben nicht denjenigen oder diejenige schief anzugucken, die dann eben sagen, ihr könnt jetzt um mich herum wuseln, wie ihr wollt, aber ich sitze jetzt hier. Ich trinke jetzt gerade mal in Ruhe meinen Tee.
Ja? Ja, das stimmt schon. Da kommt oft auch so ein beklemmendes Gefühl bei, auch entweder wenn man Leute sieht, die extrem entspannen, oder auch wenn man sich selbst dabei erwischt, dass man da schon direkt ein schlechtes Gefühl hat, wenn man jetzt zu sehr im Entspannungsmodus ist auf seiner Arbeitsstelle.
Mhm. Genau. Genau. Und da hilft es eben unheimlich, ne? Wenn dann ja zum Beispiel so ein Workshop gelaufen ist und man weiß, so, wir haben uns darüber unterhalten, wir unterstützen uns jetzt gegenseitig da drin. Oder eben, wenn Einzelne einfach anfangen und sagen, ich mache das jetzt so. Und dann sucht man sich vielleicht noch eine zweite Person, mit der man das gemeinsam macht, ne? Also da können auch richtig, richtig schöne Situationen bei entstehen. Jetzt neulich nach einer Fortbildung zum Beispiel, dann sprach ich nochmal mit zwei Kolleginnen aus so einem Team und die sagten dann, oh, wir hatten jetzt neulich so einen Stress, ne? Und dann haben wir uns einfach erstmal angeguckt und haben gesagt, so, wir atmen das jetzt mal zusammen weg. Und dadurch ist es natürlich, du hast das Problem dadurch nicht aufgelöst. Das ist schon klar, ne? Aber alleine, dass man solche Momente auch hat und sagt, also irgendwie finden wir jetzt einen Weg, damit umzugehen. Und dieser Weg ist nicht, wir kämpfen jetzt, ne? Wir verspannen uns total, sondern wir machen uns jetzt erstmal locker und dann überlegen wir zusammen, oh, wie kann es jetzt weitergehen? Mhm.
Aber müsste der Impuls nicht von oben kommen, also zumindest von der Schulleitung oder vielleicht noch drüber? Ich meine, wir haben ja alle nichts davon und die Bezirksregierung auch nicht, wenn ständig Lehrkräfte ausfallen. Trotzdem wird es nie angesprochen.
Also, ich war ja in so vielen Bereichen von Schule unterwegs und nee, ich denke nicht mehr so, dass ich nach oben gucke und denke, ich warte jetzt mal, bis von oben so ein Impuls kommt. Sondern ich denke, wir können selber die Verantwortung dafür übernehmen, wie es an unseren Schulen aussieht. Und ich gebe dir schon recht, dass Schulleitungen da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Es gibt Schulleitungen, die, das ist wirklich schön, es gibt Schulleitungen, die stellen zum Beispiel ihrem Kollegium montagmorgens einen Obstkorb ins Lehrerzimmer. So nach dem Motto, ne, lasst euch gut gehen, passt gut auf euch auf. Und es gibt Schulleitungen, die berufen in den Pausen Dienstbesprechungen ein. Und die pochen darauf, auch Pausenzeit ist Dienstzeit. Und das stimmt übrigens tatsächlich, ne? Also uns steht rein dienstrechtlich erst nach 6 Stunden Arbeitszeit eine Pause zu. Oh, und wow. Ne, ja, also da kannst du auch nicht beim Personalrat.
Stunden oder wenn man 6 Stunden arbeiten, also Schule hat an dem Tag, nee, nach 6 Stunden.
Sechs Zeitstunden. Also wenn du morgens um 7 Uhr in die Schule kommst, dann müsstest du theoretisch bis 13 Uhr durcharbeiten, bis dir eine Pause zusteht. Das ist Arbeitsrecht und das gilt auch für Beamte. Und naja, wenn du jetzt eine Schulleitung hast, die darauf besteht, dann führt das zum Beispiel dazu, wie in einem meiner Workshops, da sagte eine Kollegin, wenn ich echt mal eine Pause brauche, dann schließe ich mich in der Bibliothek ein und da verstecke ich mich dann.
Ja, hoffentlich kommt es nicht so weit bei mir, muss ich wirklich sagen. Aber ich kann es verstehen. Also ab und zu ist es wirklich gut, einfach mal, wir haben Teamräume bei uns, einfach auch mal allein im Teamraum zu sitzen. Ich bin sehr froh in meinem Team, auch wir reden auch nicht immer über Schule, aber es kommt halt oft vor. Und da ist mit Entspannung wirklich wenig, da gebe ich dir recht.
Entspannungsmöglichkeiten.
Ja, also ganz weit oben auf jeden Fall einfach mal im Klassenraum bleiben. Ne? Das, was du gerade auch angesprochen hast, mal im Klassenraum bleiben, natürlich ohne Schülerinnen und Schüler. Und da einfach ein bisschen Ruhe genießen. Dann eine ganz, ganz wichtige Sache, in Ruhe essen und trinken und zur Toilette gehen. Also körperliche Grundbedürfnisse, die ja oft auch keinen Raum finden. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich in Workshops höre, dass Lehrkräfte nicht zur Toilette gehen. Oder morgens, den ganzen Morgen nichts trinken, damit sie nur ja nicht zur Toilette gehen müssen.
So.
Ja, also ne, Nummer 1, im Klassenraum bleiben. Nummer 2, essen, trinken, Toilette in aller Ruhe. Und Nummer 3, auch immer noch nette Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen. Oder auch gerne mit Schülerinnen und Schülern. Ist ja nicht so, dass man da nicht auch mal Spaß haben könnte.
Gut, also sind einfache Tipps, aber muss ich sagen, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Also ich bin ja auch Befürworter des Klassenraumprinzips oder dass der Lehrer in einem Klassenraum ist.
Ja.
Dann würden sich einige Sachen ja wirklich von selbst lösen, die du jetzt auch gerade angesprochen hast.
Ja, und wir hatten ja auch schon am Anfang des Podcasts darüber gesprochen, dass man ja auch ab und zu derjenige ist, der sich selbst im Weg steht. Und wir hatten von den inneren Antreibern gesprochen, von denen man so ein bisschen kontrolliert ist. In deinem Podcast hast du auch erklärt, dass es wichtig ist, mit seinen Antreibern Freundschaft zu schließen. Was hast du damit genau gemeint?
Ja, was meine ich damit? Also das, was wir gerade auch schon mal kurz angesprochen haben. Du hast ja vorhin drüber gesprochen, dass du so perfektionistisch bist. Und da habe ich ja schon gesagt, im Grunde ist das ja eine große Qualität, die du mitbringst. Ne? Also du hast eben wirklich auch den Wunsch, deine Arbeit ganz sorgfältig zu machen. Du bist damit auch ein Vorbild. Dasselbe. Dieser Antreiber macht allen recht, der dazu führt, dass du wahrscheinlich sehr ausgleichend bist. Und also diese positiven Dinge auch zu sehen an den inneren Antreibern, nicht nur zu sagen, oh Mann, das nervt mich, dass ich es immer allen recht machen will, ne? Sondern eben zu sehen, naja, das hat ja auch einen guten Grund. Und oft ist das sehr wichtig in meiner Arbeit. Das meine ich mit Freundschaft schließen.
Ja, ich finde das Wort Freundschaft in diesem Zusammenhang auch so sehr wertschätzend gewählt einfach, weil oft so die Wichtigkeit betont wird, sich seinen Mitmenschen gegenüber gut zu verhalten, aber auch den Frieden halt mit sich selbst zu schließen und sich selbst ein Freund zu sein, ist so, ja, so eine der wichtigen Botschaften, die ich hier heute mitgenommen habe. Man sagt ja auch häufig, dass man selbst, dass man zu sich selbst meist, nicht so gut auf sich selbst achtet, dafür eher auf seine Mitmenschen oder besser auf seine Freunde meist manchmal achtet als auf sich selbst. Machst du auch diese Erfahrung ab und zu,
Martina? Ja, natürlich. Ich glaube, das ist für uns alle so eine ewige Lernaufgabe, ne? Sich selber dann auch mal zuzuhören. Wie spreche ich eigentlich mit mir selbst? Ja, natürlich sind das auch ganz oft dann Erfahrungen mit mir selbst, die ich im Podcast verarbeite. Und das, was du gerade angesprochen hast, mit sich selbst zu sprechen, wie ich mit meiner besten Freundin sprechen würde, ne? Nämlich, wenn ich dann irgendwas nicht perfekt hinbekommen habe, wenn mir ein Fehler passiert ist oder ich bin krank und denke, ach, kannst du denn jetzt zu Hause bleiben? Geht das wirklich? Sich dann mal an der Stelle zu fragen, was würdest du denn deiner besten Freundin raten? Würdest du wahrscheinlich sagen, nun leg dich mal ins Bett. Die anderen, die können dich ruhig vertreten. Ne? Das geht schon mal. Ne? Oder wenn du einen Fehler gemacht hast, ist doch nicht so schlimm, das passiert jedem mal. Du hast dein Bestes gegeben. Also da muss man sich manchmal wirklich fragen, so wie ich mit mir rede manchmal, möchte ich eigentlich gerne mit mir selbst befreundet sein?
Vielen Dank. Martina, deine Instagram-Seite und dein Podcast ist gespickt mit dem Spruch, darauf muss ich am Ende nochmal eingehen, Schulter runter, lächeln, atmen. Warum ist dir dieser Slogan eigentlich so wichtig und was bedeutet der eigentlich? Ist das so eine Zauberformel?
Ja, es ist eine Zauberformel, tatsächlich. Tatsächlich. Also Embodiment habe ich gerade schon ein paar Mal angesprochen. Also unsere Verkörperung auch von inneren Gedanken, inneren Dialogen, die wir vielleicht mit uns führen. Ja. Das ist Embodiment. Und das Schöne ist, dass unser Körper die ganze Zeit auch Signale an unser Gehirn sendet und dem Gehirn immer sagt, wie es uns gerade geht. Und ja, wenn ihr das gerade mal ausprobiert mit mir, dieses Schultern runter, Lächeln, Atmen. Genau, meistens müssen wir dann nämlich was machen, weil die Schultern sind nämlich schon wieder hier oben, ne? Und wir lächeln auch gar nicht so unbedingt. Und vor allem vergessen wir auch ganz oft zu atmen. Also wenn die Schultern unten sind, ist das schon mal schönes Entspannungssignal für mein ganzes Nervensystem. Der Parasympathikus wird aktiviert, Herzschlag geht runter, Verdauung normalisiert sich wunderbar. Lächeln, auch das ist in Studien erforscht worden, da werden so viele Muskeln hier in diesem Bereich aktiviert, das alles sendet ans Gehirn das Signal, Martina, geht's gut, alles in Ordnung, wir können uns entspannen. Nebenbei, dank Spiegelneuronen, kommunizierst du ja auch mit deinem Gegenüber, ne? Und bekommst dann eine entsprechende Reaktion. Und atmen ist wirklich der wichtigste Anker, den wir haben, um immer wieder bei uns selbst anzukommen und uns auch selbst zu regulieren. Die einzige Körperfunktion deines autonomen Nervensystems, die du selber regulieren kannst, ist dein Atem. Und wenn du langsam und bewusst atmest, dann setzt du da ein Entspannungssignal für dein gesamtes System. Und deshalb endet jede Podcast-Folge mit dieser kleinen Zauberformel.
Sehr schön, ja. Ich habe auf jeden Fall davon mitgenommen, ich muss mehr lächeln, Stevie, dann kann ich auch am Tag mehr Burger verputzen, weil ich habe gehört, dass ich jetzt sehr viel mehr Muskeln anspanne und dann kann ich mir aus Fitnessstudio sparen.
Ja, ich muss sagen, ich habe auch wirklich viel gelernt heute. Also ich werde mir definitiv auch mehr von deinen Folgen anhören. Sehr, sehr schön. Danke dafür.
Ich danke euch. Ich danke euch.
Geschenke? Oh, ich liebe Geschenke.
Martina, in unserem Happy Lehrer Podcast gibt es die Wall of Happiness. Hier sammeln wir alle glücklichen Momente unserer Gäste. Und mit deinem Bild, liebe Martina, kommt heute das Bild Nummer 10 hinzu. Was hast du uns eigentlich für ein Foto mitgebracht und warum?
Ja, was habe ich euch für ein Foto mitgebracht? Ich habe euch ein Foto mitgebracht, das habe ich in einem Café in Schwerin geschossen. Und da saß ich so mit einer Tasse Kaffee, eine Kerze daneben und habe so ein bisschen, ja, da so auf das bunte Treiben geguckt draußen. Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern. Und für mich ist, ja, so eine Tasse mit einem warmen Getränk ist für mich immer so das Symbol von Ruhe, Entspannung, ganz bei mir selbst sein. Deswegen kommt eine Tasse auch tatsächlich vor in meinem Die kleine Pause-Logo. Da habe ich eine Tasse versteckt.
Martina, ich habe mir vorgenommen, nie die Bilder meiner Gäste zu kommentieren, aber ich habe noch eine Frage für dich, die für unseren Happy Lehrer, ja, Happy Lehrer Podcast nahezu prädestiniert ist. Du bist lange Zeit Lehrerin gewesen. Ist die Arbeit als Lehrercoach jetzt dein neuer Weg, um als Mensch glücklich zu sein?
Ja, absolut. Kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten.
Was gibt dir diese Aufgabe mit?
Also erstmal möchte ich unbedingt sagen, ich war super gerne Lehrerin. Und das, was ich jetzt mache, sehe ich auch immer noch als Beitrag dazu, dass unser Schulsystem ein besseres werden kann durch die Lehrkräfte, die in sich gefestigt sind. Und also das ist erstmal so das große Ganze, so wie ich meine Tätigkeit einordne. Und für mich als Mensch, ja, ich habe mir immer gewünscht, mit Menschen zu arbeiten, die freiwillig zu mir kommen. Und ich habe mir immer gewünscht, mit Menschen zu arbeiten, die ich dann anschließend nicht bewerten muss. Und das habe ich jetzt, beides so für mich erreicht. Und ich sehe mich immer noch als Lehrerin, vielleicht jetzt auf einer anderen Ebene, indem ich halt so meine Erfahrungen teile und weitergebe. Manchmal stelle ich auch einfach nur Fragen. Das habe ich im Unterricht ja auch oft getan. Aber im Unterricht wusste ich halt oft schon die Antwort, die dann kam. Heute stelle ich manchmal Fragen, auf die ich nicht die Antwort kenne, im Coaching zum Beispiel. Aber es ist auch eine große Kunst, da die richtigen Fragen zu stellen. Und das, ja, das ist für mich eine äußerst sinnvolle und ja glücklich machende Tätigkeit, ja. Sehr erfüllend.
Danke, dass du uns mitgenommen hast und für deine sehr ausführliche Antwort. Und damit endet eine tolle und fantastische Jubiläumsfolge mit der tollen Martina Schmidt. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke.
Sehr gern.
Wenn ihr neugierig seid, solltet ihr unbedingt mal in den Podcast Die kleine Pause hineinhören. Ich muss sagen, ich höre wirklich wenig bis gar keine Lehrer-Podcasts. Das bringt vielleicht auch der Beruf mit sich. Aber deiner ist wirklich sehr aufschlussreich und ich lausche einfach wirklich gerne deiner Stimme. Live klingt sie natürlich noch mal ganz anders, muss ich an der Stelle sagen, aber auch immer noch sehr angenehm. Den Podcast und die Instagram-Seite hauen wir euch gerne in die Shownotes rein. Aber Martina, du bietest auch Seminare an. Worum geht es denn in diesen und ja, wer sollte sich eigentlich davon angesprochen fühlen und anmelden?
Also erstmal dürfen sich Menschen angesprochen fühlen, wenn sie das gern möchten. So viel zum Thema Freiwilligkeit. Ja, ich biete Workshops für Schulen an und meine Themen sind Resilienz, stärkere Resilienz durch positive Psychologie, mein Steckenpferd. Dann habe ich einen Workshop zum Thema kleine Pause, große Wirkung oder wie passt die Pause in den Schultag? Da haben wir ja gerade schon viel drüber gesprochen. Und der dritte Workshop geht um das Thema Achtsamkeit im Schulalltag. Und mir geht's immer darum, in den Workshops wirklich praxistaugliche Strategien zu vermitteln und auch gemeinsam mit Schulteams Ideen zu entwickeln, wie können wir das Ganze in unser Schulleben integrieren. Deswegen biete ich auch sehr gerne langfristige Prozessbegleitungen an. Also mehrere Termine, wo wir auch wirklich schauen, ja, was wird umgesetzt? Wo gibt's vielleicht Stolpersteine? Wo wird noch Beratung gebraucht? Weil ich halte gar nicht so viel von diesen riesengroßen Aufschlägen, wo man nach einem Tag sagt, boah, super, ab morgen machen wir alles anders und das werdet ihr auch kennen, dass es dann einfach verpufft. Mhm. Ne? Solche Fortbildungen mache ich auch, die mache ich auch gerne, aber so langfristige Prozessbegleitung ist einfach viel nachhaltiger, habe ich gemerkt.
Mhm. Und wer sich für dieses Angebot oder diese Angebote interessiert, werden wir auch einen Link in die Shownotes für euch reinhauen und dann direkt draufklicken und sich einfach mal informieren. Ihr müsst euch ja noch gar nicht direkt anmelden. Einfach mal gucken und schauen, ob das was für euch ist. So. Ja, es ging ja auch sehr viel um Erholung. Apropos Erholung. Es stehen schon in diesem sehr kurzen Schuljahr die ersten Ferien an. Stevie Train, wohin bringt dich denn dein Zug?
Ich darf mit dem, ja, wie heißt denn der Zug? Auf jeden Fall von Calais nach Dover fahre ich tatsächlich mit dem Zug. Ich fahre nach London dieses Jahr, ja. Oder beziehungsweise in diesen Herbstferien und freue mich da auch riesig drauf, weil ich da jetzt auch schon 3 Jahre nicht war und das geht einfach nicht.
Ja, okay. Ja, mach's gut, Stevie, ne? Gute Fahrt, schreib mir eine Karte. Bis dann, ne?
Tschüss. Du bleibst hier?
Ja, ich bleib hier.
Ah, schade, Platz hätte ich noch.
Ja, vielleicht hätte mich der Stevie auch mitnehmen können. Ich fahre nämlich gleich noch ins Sauerland auf die Hochzeit von dem Jens, der ja auch in unserem Podcast bekannt ist. Und der Walmir wird auch dabei sein. Das wird eine ganz gute Runde. Danke, dass ihr mir schon seit 10 Folgen zuhört. Wir werden weitermachen, um euch weiterhin guten Content zu geben. Wir haben übrigens zu unserem Jubiläum noch eine kleine Mini-Überraschung für alle Theaterfreunde. Denn ich gehe wieder in der Tat als Schauspieler auf die Bühne. Wer daran interessiert ist, der bleibt bitte nach dem Outro noch ein Weilchen dran und hört gerne zu. In der nächsten Folge wird wieder ein wenig mehr geklönt. Das wird bestimmt sehr unterhaltsam. Darauf freue ich mich schon sehr. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Danke, bis bald. Euer Simon.
Simon, du hast ja eben schon erzählt, dass du wieder auf die Bühne gehst. Was ist das eigentlich für ein Stück?
Ja, ganz genau. Mich treibt es wieder auf die Bühne. Das Kolping-Theater Fehl spielt die Klamotte Amnesie für Fortgeschrittene von Karl-Heinz Alfred Hahn. Und es geht um Folgendes. Und zwar spiele ich einen Patienten, der nach einem Unfall so an einer ganz seltsamen Form von Gedächtnisschwund leidet. Mhm. Und jedes Mal, wenn diese Person immer wieder aufwacht, dann erwacht sie danach als irgendeine fremde Person. Aber das sind dann meist so ja ganz unterschiedliche Geister, die man so auch aus der Gesellschaft ganz gut kennt. Personen aus der Geschichte, der Politik, aus der Gesangskultur, sage ich mal. Mhm. Und ja, das sind schon ziemlich schrille Figuren und mit meinem sehr schrillen Wesen bringe ich natürlich auch den Klinikbetrieb, in dem ich gerade hausiere, ziemlich durcheinander. Ist also ein komplett wirres und schrilles Stück, was sicherlich dementsprechend sehr gut zu mir und meinem Wesen passt. Ja, die Bühnenarbeit ist wirklich herausfordernd. Ich habe mal spaßeshalber nachgezählt und ich tauche in insgesamt 17 unterschiedliche Rollen ein in diesem Jahr. Das heißt 17 Anpassungen an Mimik, Gestik, Stimmlage. Also definitiv nicht ganz ohne. Und zudem wird noch ein kleines Verbrechen aufgedeckt. Denn in der Klinik hausiert ein gemeiner Dieb, Stevie, so wie du mit den Tomaten, du erinnerst dich, der sich Wertsachen der Patienten unter den Nagel reißt. Ja, und wie meine Figur dabei helfen kann, das Verbrechen aufzuklären und wie es für mich ausgeht mit meiner seltsamen Krankheit, das erfährt man dann, wenn man sich das Stück anguckt.
Aha, ja, das hört sich ja an, als würdest du sehr viel Text haben und auch sehr viele Rollen in einem spielen. Ist das eine Hauptrolle, die du spielst?
Ja, also es ist in der Tat eine Hauptrolle. Allerdings mag ich den Begriff jetzt nicht so sehr. Sicherlich bin ich eine sehr schrille und schillernde Figur, die auch sehr viele Lacher sicherlich parat hat und eine Rolle, die, wie gesagt, sehr stark auf mich zugeschnitten ist. Allerdings muss man einfach sagen, wir haben so tolle Schauspieler in Fehl und auch 2 Rollen, die dieses Stück auch sehr stark noch carryen und am Leben halten. Und ich sag mal, Wir haben noch so zwei knauserige, etwas mürrische, aber trotzdem sehr hoch unterhaltsame Mitpatienten, gespielt von dem tollen Klaus Bockholdt und Günther Schlangenotto, die auch schon sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Rollen gespielt haben, sehr erfahrene Schauspieler sind und dieses Stück auf jeden Fall tragen. Denn ich sag mal so, ein Stück, das kann so verrückt und crazy sein, ohne bestimmte Säulen in dem Stück, wirkt das in einer Zeit sehr beliebig und dementsprechend sind diese Rollen auch extrem gut und man merkt deren Erfahrungsschatz, wenn man mit denen auf der Bühne steht, einfach mega extrem. Und da sieht man auch den Unterschied wirklich, ob man mit einem Schauspieler spielt, der schon lange auf der Bühne steht oder eben nicht. Und das ist das Tolle, wenn ich in Verl auf der Bühne stehe. Ja, Regie führt übrigens noch die ebenfalls in Verl sehr bekannte Hedwig Lückewille, eine sehr erfahrene Theaterregisseurin, unter der ich auch schon häufiger gespielt habe. Und ja, unter dieser tollen Leitung kriegt man jeden Darsteller zu Höchstleistung, sage ich nur.
Ja, hört sich alles super an und auch nach sehr viel Arbeit. Und du hast ja auch noch die Schule und auch noch diesen Podcast nebenbei. Warum spielst du wieder Theater? Ist das nicht zu viel mittlerweile?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, du kriegst es ja selber mit, Stevie, dass ich in letzter Zeit auch etwas müder bin. Es ist natürlich so, Theaterspielen ist oft so saisonal. Das heißt, es ist immer so 3-4 Monate im Jahr, wo man alles reinhaut, um eine tolle Performance auf die Bühne zu bringen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass ich nur durch Corona diesen Podcast ja vor allen Dingen gemacht habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich den, ich sag mal so, ich komme ja eigentlich aus der Theaterbranche oder das ist vorher schon immer mein Metier gewesen und wir mussten jetzt 2-3 Jahre pausieren durch Corona und das war schon extrem hart. Ich habe mich einfach gefreut, wieder mitspielen zu dürfen, den Leuten eine Freude zu machen und ja. Also der Podcast ist natürlich immer noch an sehr, sehr hoher Stelle bei mir, nach wie vor. Und klar, es ist auch sehr anstrengend, definitiv. Also die nächsten 1-2 Monate werden sehr hart, aber auch sehr schön. Und das ist das, was ich liebe, ne? Also diese Kreativität und sich ausleben. Und ja, also man wird für jeden Applaus, den man bekommt als Darsteller, entschädigt, muss man wirklich sagen. Und es ist einfach das, was ich liebe. Und das tue ich einfach schon seit sehr vielen Jahren.
Also mich hast du überzeugt. Was mich jetzt aber noch interessiert ist, wann und wo führt ihr euer Stück eigentlich auf und wie komme ich denn an Karten?
Ja, ich hatte es gerade schon angedeutet. Ich spiele bei dem tollen Kolpingtheater in Verl. Das ist mit Abstand das beste Laientheater hier in der Region. Laien ist auch schon ein bisschen untertrieben, aber wir sind natürlich trotzdem keine Profis. Wir machen es also nicht für Geld. Insofern ist der Begriff in dem Fall schon stimmig. Eine ganz tolle Stadt und ein ganz toller Verein, bei dem ich spiele, mit ganz tollen Menschen, wo im Hintergrund auch sehr viele helfende Hände immer dabei sind und das Theaterspielen möglich machen. Und insofern stehe ich hinter diesem familiären Charakter auch immer total hinter. Wir haben ganz tolle und talentierte Schauspieler, wie ich gerade schon sagte, auch sehr erfahrene. Und das ist einfach toll, auch als Lehrer, wo man wöchentlich dabei ist, ne, den Schülern irgendwas mitzugeben, auch einfach mal toll, auch wieder nochmal die andere Seite kennenzulernen. Wie ist es eigentlich wirklich, auf der Bühne zu stehen? Und es hilft einem wirklich auch anderen Leuten, ja, anderen Schülern mitzugeben, was es bedeutet, auf der Bühne zu stehen. Und ja, wir spielen in der Gesamtschule in Verl. Dort spielt das Theater in Verl schon sehr, sehr lange. Ja, und zu den Aufführungsterminen. Wir spielen an 3 Wochenenden hintereinander, jeweils am Samstag und am Sonntag, samstags immer um 19.30 Uhr, sonntags immer um 15.30 Uhr. Und es geht um die 3 Wochenenden vom 29.10. bis zum 13.11. Und die Karten, die kann man sich im Fahrtzentrum in Verl zu ganz besonderen Zeiten ergattern. Diese Zeiten stelle ich gerne noch bei Instagram oder in die Shownotes online. Und ja, wenn ihr nicht extra nach Verl kommen wollt, könnt ihr uns aber auch via Mail oder Insta anschreiben, dann braucht ihr nicht extra nach Verl anreisen. Dann besorge ich euch gerne die Tickets. Die Tickets kosten 10 Euro. Von diesen 10 Euro kriege ich kein bisschen. Es ist also nicht so, dass ich hier gerade Werbung mache, um mich zu bereichern, sondern es ist wirklich für einen guten Zweck. Es ist ein Kolpingverein.
Mhm. Als letzte Frage hätte ich hier noch, da ich ja auch DUG-Lehrer bin, spielt ihr auch vor Schülern?
Ja, in der Tat dieses Jahr wieder. Das habe ich schon mal vor einigen Jahren gemacht. Und zwar kommen unsere Schüler ganz umsonst, ganz kostenlos zur Generalprobe. nach cool. Fehl und schauen sich ihren Lehrer auf der Bühne an. Das ist immer ein ganz, ganz besonderes Gefühl, was ich auch jedem DUG-Lehrer empfehlen würde, auch mal zu zeigen, ja, wie ist es denn, wenn du auf der Bühne stehst? Und ich muss auch sagen, als ich das vor einigen Jahren gemacht habe, es ist schon eine ganz, ganz besondere, ein ganz, ganz besonderes Lampenfieber, was ich komischerweise hatte, weil man irgendwie auch das Gefühl hatte, man muss jetzt besonders toll überzeugen. Mhm. Also kann ich die Schüler natürlich jedes Mal, wenn sie selbst auf der Bühne stehen, sehr gut nachvollziehen. Ja, diese Generalprobe wird am 28. Oktober sein. Mit dabei an Bord ist natürlich auch der legendäre Stevie Train, der mich bei diesem Trip begleiten wird. Das ist richtig. Yeah. Aber es ist ja auch nicht so, Stevie, dass du mich zum ersten Mal auf der Bühne siehst, richtig?
Nee, ich habe dich auch, wie du gerade gesagt hast, bei dem legendären Auftritt gesehen und es war wirklich atemberaubend, atemberaubend.
ja, das musst du jetzt sagen. Aber es ist wirklich so, es kommen auch ab und zu, also nicht nur spielen wir vor Schülern, sondern auch vor lieben Kollegen, die interessiert sind und jubeln dann natürlich mir zu und ja, nachher sagen sie, es war alles Kacke, aber das kriege ich dann natürlich nicht mit.
Schön, ich freue mich auf jeden Fall auf das Stück und ja, weiterhin viel Erfolg beim Proben.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, Stevie. Ich persönlich finde es auch vor allem wichtig, ganz egal, ob ihr uns in Fehl besuchen kommt oder einfach nur euren Heimattheaterverein unterstützt. Unterstützt einfach die Kultur auch in eurem Dorf, das muss am Leben gehalten werden. Ganz egal, wem ihr zujubelt oder ob ihr selber auch mal mitspielen wollt, geht zu eurem Theaterverein oder kommt zu unserem Theaterverein nach Fehl. Wir sind auch offen für euch. Tut etwas und engagiert euch und haltet unsere Kultur am Leben. Das ist ein Aufruf, den ich gerne an dieser Stelle loswerden möchte. Und wenn ihr da seid, freue ich mich natürlich auf euch.